Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Elia, ich weiß ja nicht, was Sie für Bilder vor Augen haben, wenn Sie diesen Namen hören. Möglicherweise der eine oder andere aus Kindergottesdienst oder anderen kirchlichen Veranstaltungen, wo das mal eine Rolle gespielt hat. Elia ist eine wichtige Person im jüdischen Glauben. Man merkt es auch, wenn man auf die Geschichte Jesu schaut, da ist es deutlich, dass Elia immer wieder eine Rolle spielt. Jesus fragt einmal seine Jünger, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und dann sagt Petrus darauf, naja, sie sagen, du bist der wiedergekommene Elia. Und da zeigt sich schon, irgendwie spielt Elia immer eine Rolle. Auch Jesus identifiziert Johannes dem Täufer mit Elia. Wiedergekommen? Ja, es liegt daran, dass Elia einer der wenigen Menschen ist, die eben nicht sterben, sondern die auffahren in den Himmel, so wie Henoch im Alten Testament, Elia im feurigen Wagen. Was ist das für eine Figur? Wenn Sie bei einem jüdischen Pessachmahl dann teilnehmen, wird immer ein Gedeck frei bleiben. Das ist für Elia. Den möchte man also gerne am Tisch haben. Vielleicht kennen Sie die Geschichte Elia und die 450 Baalspropheten. Angesichts dieser Geschichte möchte man ihn vielleicht nicht am Tisch haben. Aber das erst nächste Woche. Heute die Geschichte, warum man ihn am Tisch haben will. Elia, der Prophet. Elias Name ist Programm. Elia heißt, mein Gott ist Jahwe. Er tritt auf in einer Zeit, wo gerade diese Botschaft alles andere als angefragt ist. Also da geht es wirklich hoch zur Sache her. Israel, das Nordreich, nach einer Staatstrennung im Alten Testament gibt es ein Nord- und ein Südreich. Das Nordreich Israel mit dem König Ahab ist politisch sehr stark. Das liegt vor allem daran, dass sie politisch geschickt agieren. Und politisch geschickt agieren heißt in dieser Zeit, sich nicht auf seinen eigenen Jahwe-Glauben festlegen, sondern einfach mal auch die Kulte und Götter der anderen mit hineinnehmen. Sieht man auch in der Heiratspolitik. Er hat Isebel geheiratet. Isebel, das böse Weib. Selbst in der Offenbarung steht Isebel für das Gottlose. Isebel ist eine phönizische Prinzessin, die natürlich ihre Baalskult und Aschera-Kult mit nach Israel bringt. Aber dazu braucht Ahab Isebel nicht, sondern es ist politisch opportun, das zu tun. Und da in diese Situation hinein kommt Elia. Mein Gott ist Jahwe. Und der erste Satz, den Elia spricht und von dem wir in der Bibel hören, ist ein Auftritt beim König Ahab. Und da sagt er Folgendes. Vorher ist noch nichts gesagt von ihm. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Das ist schon mutig. Es sollen diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Am Beginn des Sommers hätte man Elia gebraucht. Also das zu viel Regen. Aber in dieser Situation vor Ahab ist das natürlich eine ganz harte Ansage. Denn ohne Tau und Regen wächst natürlich nichts. Und er sagt das angesichts des Königs, Ahab, des mächtigen Königs. Ich weiß nicht, wie Ahab darauf reagiert. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen sein würde. Sie sitzen vor einem Kaffee, plötzlich geht die Tür auf, kommt einer rein und sagt, ich sage es denn. Und er geht wieder, da denken sie sich, naja. Aber wenn nach 4 Wochen immer noch kein Regen gekommen ist und kein Tau, dann denken sie, aha. Und wenn das nach 8 Wochen immer noch nicht ist, dann denken sie, oh, wo ist denn der Mann? Und so beginnt Elias Handlung im Alten Testament, und das ist irgendwie bei ihnen immer so, immer mit großem Auftritt, großem Tamtam, und dann muss er sich verstecken. Natürlich muss er sich verstecken, weil der Überbringer von schlechten Nachrichten immer dran ist. Im Mittelalter, so wird erzählt, wurde der Überbringer von schlechten Nachrichten getötet. Der erste Überbringer von schlechten Nachrichten, der bestraft wurde, war ein schöner weißer Singvogel, und zwar von Apoll in der griechischen Mythologie. Ich gönne mir diesen Exkurs, weil das, was kommt, auch eine Rolle spielt. Apoll hatte sich verliebt in eine Menschenfrau, wie das öfters so war bei den griechischen Göttern, und er hat sie irgendwo hingesteckt, damit sie keiner sieht. Aber diese Menschenfrau hat natürlich nicht nur einen Gott geliebt, sondern sie ist fremdgegangen. Und der schöne weiße Singvogel hat das gesehen und fliegt zu Apoll und sagt ihm das. Und aus Zorn darüber verwandelt er diesen schönen weißen Vogel in eine schwarze Krähe. Und seitdem ist die Krähe das Zeichen oder der Vogel, der schlechte Nachrichten bringt. Sitzt auch immer bei irgendwelchen Hexen auf der Schulter, beziehungsweise in der germanischen Mythologie, ich glaube bei Odin, sitzen auch Krähen. Aber der Rabe, beziehungsweise die Krähe, spielt bei Elia auch eine Rolle, aber dazu später. Also, der Überspringer schlechter Nachrichten ist in Gefahr. Und so ist Elia auch in Gefahr. Und da zeigt sich ein, man könnte sagen, Charakterzug von Elia in dieser Geschichte, der sich durchzieht bis an seine, könnte sagen, Lebensende oder Auffahrung in den Himmel, Aufnahme in den Himmel. Er ist ein Mensch, der extrem Mut hat und vertraut. Denn Gott sagt zu ihm, er soll in ein tiefes Flusstal gehen, ein Bach Krit, das heißt tiefes Flusstal, und soll sich dort verstecken. Und du sollst aus dem Bach trinken, sagt Gott, und ich habe den Raben, da sind sie wieder, die Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Das macht er auch. Er hat so viel Mut und Vertrauen, dass er das tut. Elia geht in diesen Bach und dort kommen die Raben, eigentlich völlig unreine Tiere, mit denen man nichts zu schaffen hat, und die bringen ihm Essen, mehr als er braucht, nicht nur Brot, sondern auch Fleisch. Und er kann aus diesem Bach trinken, viele Monate, vielleicht sogar Jahre lang. So im Vertrauen hat Elia darin, dass er selbst der Meinung ist, dass Gott auf dieses Wort hin handeln wird. Und er geht einfach hin und er erfährt es. Geschichten aus dem Alten Testament haben immer mehrere Ebenen. Und die Geschichten, und das ist bei Elia wichtig, sind in erster Linie spirituelle Geschichten. Deswegen lohnt es sich, die sich ein wenig näher anzugucken und zu gucken, was steht denn eigentlich dahinter, damit man auf ihren Sinn kommt. Erst recht, wenn es um die 450 Baalspropheten geht. Aber hier auch. Der Rabe ist ein unreines Tier. In dieser Geschichte wird deutlich, dass Gott, um es mal mit einem geflügelten Wort zu sagen, selbst auf krummen Linien gerade schreiben kann. Er nimmt selbst das unreine Tier, selbst das, was eigentlich nicht ihm ist, damit im Leben Segen werden kann, damit Leben erhalten wird. Und vielleicht haben Sie das auch schon erfahren, dass Situationen, in denen es eigentlich keinen Ausweg gibt, wo Dinge so schwer und quer laufen, dass Gott selbst das noch nutzt, damit wir in unserem Leben weiterkommen, damit wir weiterleben, damit wir Segen erfahren. Und das erfährt Elia auch. Er erfährt, dass die Situationen in unserem Leben, die uns eigentlich entgegenstehen, dass diese Situation Gott nutzt, damit wir weiterleben können. So sitzt nun Elia im tiefen Bach, trinkt, isst und lässt sich's gut tun, während Ahab außerhalb des Baches händeringend nach Elia sucht und alle, die ihm sagen, er wäre dort und dort und er ist da nicht, werden getötet. Er sucht den, auf dessen Wort hin es wieder regnen wird. Irgendwann ist der Bach auch ausgetrocknet, weil die Dürre zu lang dauert. Und da kommt das nächste Wort an Elia. Und Elia wird in die Nähe von Sidon geschickt, also in die phönizische Küste, ins Ausland. Und er soll dort zu einer Witwe gehen, die ihn versorgt. Der nächste Glaubensschritt Elias. Zu einer Witwe gehen, die ihn versorgt. Witwen und Waisen, das war im Alten Testament, man könnte sagen, so eine Art geflügeltes Wort für die Armen. Heute würde man sagen, geh doch mal zu der alleinerziehenden Mutter von drei Kindern mit Hartz IV und lass dich von der mehrere Jahre aushalten. Das wäre so ungefähr das, was wir heute hätten. Da würde keiner drauf kommen. Aber Elia geht einfach. Er geht ins Ausland, natürlich ins Ausland, wo Ahab ihn nicht finden kann, verschwindet, versteckt sich weiter und geht zu dieser Witwe. Und hier prallen zwei, man könnte sagen, Prinzipien, die in jedem Menschen sind, aufeinander. Die Witwe und Elia. Die Witwe, der geht es nicht besonders gut. Elia trifft die Witwe und sagt, er soll doch mal bitte einen Krug Wasser bringen. Es gibt dann noch Brunnen, die noch Grundwasser haben. Und sie bringt ihm einen Krug Wasser und danach bittet Elia um Essen. Und da öffnet die Witwe ihre Situation. Da sagt sie zu ihm, naja, ich habe noch ein paar Körner zu Hause. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein Brot backen. Das will ich mit meinem Sohn essen und dann werden wir sterben. So ist die Situation der Witwe. Und da hinein kommt Elia und sagt, gib mir doch mal dein Essen. Die Witwe steht für das, was wir in unserem Leben letztlich auch immer wieder kennen und ich auch, wie ich auch handle. Ich sehe die Gegenwart, die Vergangenheit, meine Erfahrungen und aus der Gegenwart und aus meinen Erfahrungen heraus baue ich mir meine Zukunft. So könnte es sein. Und wenn die Witwe eben sieht, hier ist nicht mehr viel, ich habe kein Essen mehr, dann weiß ich, dann werden wir halt sterben. Heute, morgen, übermorgen, aber das wird kommen. Es ist eine gewisse Resignation, die bei dieser Witwe eine tiefe, große Rolle spielt. Grundlage für diese Witwe ist natürlich das, was wir auch kennen, was ich auch kenne. Dass ich eben aufgrund der Realität und aufgrund meiner Erfahrung einfach schaue, na, so wird es werden. Und manchmal in schwierigen Situationen meines Lebens, dann ist es eben so, dass daraus auch Resignation wächst. Was soll denn dann noch werden? Dann sage ich eben nicht, tja, so wird es werden, sondern was soll denn dann werden? Da bleibt eigentlich kein Leben mehr übrig. Immer dann, wenn wir vor solchen Resignationen, in so einer Resignation stecken, wo das Leben sozusagen aus unserem Körper und aus unserer Seele langsam raustropft und es keinen Regen mehr gibt, keinen Segen mehr, wo Dürre nicht nur um uns herum ist, sondern auch in unserem Herzen. Das ist die Situation der Witwe. Dann ist die Resignation nicht mehr weit. Das Gespräch oder die Erfahrung zwischen, oder die Erfahrung, die Elia und die Witwe miteinander haben, ist eine Geschichte, die abbildet, wie es in unserem Inneren abläuft. Da ist eben auch etwas in uns, das wie die Witwe auf das schaut, was eigentlich, man könnte sagen, nicht mehr werden kann. In bestimmten Situationen. Nicht immer. Aber immer dann, wenn sie Resignation spüren, dann sind sie bei der Witwe. Und die Witwe ist so resigniert, dass sie sagt, was soll's, heute oder morgen sterben, mache ich halt den Kuchen für Elia und gib ihm den. Haben wir halt nichts mehr. Das macht sie auch. Und dann erfährt die Witwe das andere, für das Elia steht. Sie hat ihren Topf mit Mehl und ihren Krug mit Öl, den gibt sie weiter. Und dann sagt Elia zu ihr, ja, dieser Topf mit Mehl und der Krug mit Öl, der wird, solange die Dürre geht, nicht alle werden. Das ist wie im Märchen. Ne? Könnte auch sagen, wie im Manna. Das Manna war auch immer wieder da und genau für einen Tag. Elia sagt nicht, dein Sack Mehl und sagt auch nicht, die Galeone Öl, sondern es ist der Topf mit Mehl und der Krug mit Öl. Das heißt, die Witwe wird immer wieder jeden Tag herausgefordert, neu zu vertrauen. Es ist ein Spiel im Grunde genommen, was auch, man könnte sagen, es ist ein Spiel unserer Seele, in unserem Inneren, dass wir von Gott immer wieder herausgefordert werden, jeden Tag neu zu vertrauen. Erinnern Sie sich an das Evangelium, wo Jesus sagt, sorgt euch nicht, immer. Tag hat seine eigene Plage, jeder Tag. Der morgige Tag wird für das seine sorgen. Der morgige Tag. Es scheint mir so, wenn ich das nochmal mir vor Augen führe, was Jesus da über das Sorgen erzählt, dass er genau diese Geschichte von Elia und der Witwe auslegt für die Menschen, die damals um ihn herum waren. Es ist auch anzunehmen, denn Jesus war ein Lehrer und er hatte eine Schule. Und er legt mit diesen Worten die Geschichte von Elia und der Witwe aus. So wirkt es fast. Da kommt Elia als Prinzip des Vertrauens zur Witwe, als Prinzip der Resignation und beide ringen miteinander. Und Schritt für Schritt kann die Witwe erkennen, dass in ihrem Leben mehr möglich ist, als sie erwartet. Jeden Tag neu. Es gibt Worte der Hoffnung, die in unser Leben eine neue Tür öffnen, wo Neues aufbricht, wo neues Leben möglich ist, was vorher nicht erwartet wurde. Das ist eine Frau, die ihr Kind verloren hat. Und dieses Tod und dieser Schmerz sitzt in ihrem Leben. Und in einem Gespräch hört sie das Wort von Jesus, siehe, ich mache alles neu. Und da öffnet sich eine Tür, nur durch dieses Wort. Da öffnet sich eine Tür zu neuem Leben, zu einer Möglichkeit zu leben, auch angesichts dieses Todes, angesichts der Resignation, gibt es etwas, was neu werden kann. Ach, da gibt es was, da gibt es Öl und da gibt es Brot, da gibt es Nahrung und da gibt es Beziehung. Da ist noch Leben möglich. Es ist Öl und Brot oder Mehl, was weitergegeben wird als beide Symbole für zwei Dinge, die unser Leben immer wieder umschreiben. Es ist einmal das Mehl, das Brot für unser äußerlich-körperliches und das Öl ist das Zeichen für meine Beziehung zu Gott. Beides wird kein Ende haben, wenn wir auf Gott vertrauen. Er hat nicht nur die Beziehung, seine Beziehung im Blick, sondern er hat auch mein Leben im Blick. Er gibt mir auch Nahrung und erhält mich um mich herum, alles, mein körperliches Leben. Darum geht es Gott auch. Es geht um Mehl und Öl. Öl als Zeichen der spirituellen Verbindung zu Gott. In der Witwe wird etwas deutlich, was ich in meinem Leben immer wieder kenne. Der Zweifel, die Resignation, die Furcht vor der Zukunft. Und in Elia erkenne ich aber auch etwas, was in meinem Leben eine Rolle spielt, nämlich das Wort Gottes, was hineinspricht und was neues Leben schafft. Manchmal erkennen das andere schneller als ich. Kennen Sie das? Wenn da jemand sitzt und traurig ist und alle sagen, doch, mach doch die Augen auf, du siehst, guck mal, was Gott schon getan hat. Und der sitzt da und denkt sich, oh, ich sehe gar nicht. So geht es der Witwe auch. Jeden Tag erfährt die dieses Wunder mit Öl und Wein, mit Öl und Mehl. Aber so richtig begriffen hat sie es noch nicht. Sie braucht noch den Holzhammer. Und der kommt noch. Denn ihr Sohn wird krank und stirbt. Und da geht die Witwe zu Elia und sagt, was hast du mit mir zu schaffen? Du kommst hierher und jetzt stirbt auch noch mein Sohn. So in der Art, hätten wir gleich sterben können. Was bringt das? Erst noch das ganze Wunder mit dem Märchen, mit dem süßen Brei. Was? Und jetzt noch das. Und Elia geht hin, betet und legt sich auf den Sohn. Manche sagen, es ist die erste Reanimation. Und dann lebt er wieder. Und erst jetzt, wenn wir als Leser der Geschichte schon immer gedacht haben, ja, jetzt hat es die Witwe doch begriffen. Nee, jetzt erst. Jetzt begreift die Frau erst. Jetzt begreift die Frau erst, dass Elia ein Mann Gottes ist. Und dass das Herrn Wort in seinem Munde Wahrheit ist. Jetzt erst. So gnädig ist Gott. Dass er eben manchmal auch unsere Beschränktheit und unsere Bretter vor unseren Augen zertrümmern kann. Und da hat er Geduld, bis wir es begreifen. Bis wir es begreifen, dass Vertrauen in unserem Leben neues Leben bringt. Bis wir begreifen, dass das Vertrauen unserem Leben Fülle und Leben bringt. Beziehung zu Gott und materielle Sicherheit. Nicht allein dadurch, dass ich was in der Hand habe, sondern dass ich hoffe. Das ist die Sicherheit. Nicht das, was ich in der Hand habe, sondern was ich in meinem Herzen gefunden habe. Das ist die Sicherheit, die die Witwe erkennt. Und das hat die Witwe dann erkannt. Die Dürre geht zu Ende und Elia geht. Und der Witwe wird nichts mehr gesagt in Zarpath. Aber das ist auch nicht so schlimm. Denn die Witwe tragen wir eigentlich immer mit uns rum. Die ist immer da. Zum Glück auch Elia. Die Dürre geht vorbei. Aber das hat noch ein ziemlich blutiges Vorspiel. Aber dazu nächste Woche. Amen.